Der Soziologieprofessor Wolfgang Streeck leitet in Köln das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. In seinem soeben bei Suhrkamp erschienenen Buch mit dem Titel »Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus« vertritt er die Ansicht, dass die friedliche Koexistenz zwischen Kapitalismus und Demokratie zu Ende geht. Der entfesselte Finanzkapitalismus werde immer mehr zum Gegenspieler der demokratischen Staaten. Ja, er gefährdet sogar die Demokratie, meint Streeck. Der auf einen gewissen Ausgleich zwischen Marktgerechtigkeit und Sozialgerechtigkeit bedachte Gesellschaftsvertrag zwischen Kapital und Arbeit aus den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg sei de facto gekündigt. Streeck analysiert die vergangenen 40 Jahre und beschreibt, wie die Finanzmärkte immer mehr die Politik bestimmen. Nicht indirekt wie früher, sondern ganz direkt. Heute entscheidet das Kapital zum Beispiel, ob verschuldete Staaten finanziert oder eben nicht finanziert werden. Streeck warnt vor einer Suspendierung der parlamentarischen Demokratie, Zitat, und sieht die Gefahr, dass die Brüsseler Institutionen, wörtlich, Oligarchie und Expertokratie installieren. Die EU werde immer mehr zu einem Zitat zu einer Liberalisierungsmaschine des europäischen Kapitalismus, mit deren Hilfe und nach deren Anweisung Regierungen dabei sind, marktkonforme Strukturreformen durchzusetzen. Und das überall in Europa. Den Euro bezeichnet Streeck als frivoles Experiment. Sein Blick in die Zukunft ist düster. Streeck mutmaßt, dass die Vollendung der Währungsunion in Europa auch das Ende der nationalen Demokratien besiegeln würde. Ich habe Wolfgang Streeck gefragt, welche Möglichkeiten er sieht, diese verhängnisvolle Entwicklung zu bremsen.
Im Buch zeige ich, und das ist ja auch allgemein bekannt, dass die Möglichkeit für wettbewerbsschwächere Länder, ihre Währung abzuwerten, in der Vergangenheit immer, nicht immer, aber doch sehr oft, ein gutes Mittel war, um allzu großen Druck auf die Sozialstrukturen und die Lebensverhältnisse gerade der Menschen am unteren Rand der Einkommensverteilung abzuwehren. Nicht? Mhm. Und deshalb muss man sich klar machen, dass wenn man diesen Ländern diese Möglichkeit nimmt, dass man dann Verantwortung übernimmt, die aber so groß ist, dass man die wahrscheinlich gar nicht tragen kann. Die Verantwortung bestünde ja darin, innerhalb des identischen Währungsraums für so etwas wie eine Sozialpolitik zu sorgen, damit diese Länder nicht völlig unter dem Wettbewerbsdruck zusammenbrechen und irgendwann mal wettbewerbsfähig werden. Ich zeige aber in dem Buch, dass das außerordentlich schwer ist und dass eine viel leichtere Möglichkeit darin bestünde, mit flexiblen Wechselkursen zu arbeiten. Das ist übrigens auch keine neue Einsicht, sondern die Periode, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich die ersten drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, waren im Westen genau das. Da hat man sozusagen unter dem Währungsregime von Bretton Woods es Ländern, die nicht so wettbewerbsstark sind, erlaubt, sozusagen ab und zu ihre Währung abzuwerten, um auf diese Weise sozusagen aus diesem Druck rauszukommen, der darin bestünde, alternativ die inneren Lebensverhältnisse abwerten zu müssen.
Aber das hieße ja ganz konkret, dass es den nationalen Ländern, den Nationalstaaten überlassen sein muss, ob sie zu ihrer alten Währung zurückkehren und sozusagen den Euro nur noch als eine Art Ankerwährung behandeln? Oder wie könnte das denn ganz konkret aussehen?
Ja, das wissen Sie, das, da kann ich Ihnen so sagen, diese Verträge in Europa sind so geschrieben, dass ein Austritt aus der Währungsunion überhaupt nicht vorgesehen ist. Ja. Und nicht nur das, sondern ist auch ein Ausschluss, ist auch nicht vorgesehen. Und da hat man sich sozusagen, drum prüfe, wer sich ewig bindet, da hat man sich ewig gebunden, ohne sich genug zu prüfen. Und jetzt sind wir da drin. Es müsste also, wenn man das überhaupt machen wollte, dann müsste man sich vorstellen, also wenn man das überhaupt auf legalem oder irgendwie geordnetem Weg machen wollte, dann müsste man sich vorstellen, dass man ein neues Währungsregime gemeinschaftlich beschließt, indem es die Möglichkeit, über die wir gerade gesprochen haben, in einer geregelten Weise gibt. Auch unter Bretton Woods konnte nicht jeder beliebig abwerten, sondern da musste man zunächst mal, das musste man ankündigen, mit anderen sprechen und so weiter und so weiter. Also ein Regelwerk, das möglich macht. Nicht? Da braucht man einen gemeinsamen Währungsfonds. Man braucht Kapitalkontrollen. Das heißt, man kann diesen unendlich offenen Kapitalmarkt nicht mehr aufrechterhalten. Man muss die Bankensysteme sozusagen runterschrauben in ihre und so weiter. Zum Beispiel sozusagen, das muss man wissen, unter Bretton Woods gab es in allen Ländern Kapitalkontrollen. Und selbst die Amerikaner hatten bis in die 60er Jahre sozusagen sogar ausgeprägte Kapitalkontrollen. Also da durfte man nicht einfach die Dollars außer Landes schaffen.
Ja. Also ATTAC, wie Sie wissen, ist ein globalisierungskritisches Netzwerk und wir wenden uns ganz strikt gegen die geplante Fiskal- und Wirtschaftsunion, die in der EU geplant wird. Wir demonstrieren, wir machen eine kleine Protestdemo, wenn der Mario Draghi, der EZB-Chef hier in München redet. Wir haben Infotische, wir haben Seminare, Veranstaltungen und so weiter. Aber der Erfolg in Deutschland ist relativ gering. Also wenn wir demonstrieren, kriegen wir nicht wie in Spanien oder Griechenland die Menschenmassen auf die Straße. Es ist nur ein sehr kleiner Widerstand, der bisher sehr wenig bewirkt hat. Ja. Sie reflektieren in Ihrem Buch auch die Frage, und ich zitiere Sie jetzt mal ganz kurz, wenn konstruktive Opposition unmöglich ist, bleibt für diejenigen, die sich nicht damit begnügen wollen, auf Lebenszeit Schulden abzuzahlen, die andere für sie aufgenommen haben, nur destruktive Opposition. Was verstehen Sie unter destruktiver Opposition?
Ja, also nach Abwägen der Lage ergibt sich ja folgendes Bild. In den allermeisten Ländern haben sie, wenn sie zur Wahl gehen, überhaupt keine Chance. Sozusagen, wenn sie der Ansicht sind, dass dieses internationale Währungs- und Finanzregime schädlich ist, gibt es keine Partei, die sie wählen können, die die Chance hätte, auch an die Regierung zu kommen. Nicht? Die großen Parteien sind sich überall einig, dass alle diese Fragen unter dem Tisch gekehrt werden müssen und nicht diskutiert werden können. Wenn das so ist, entsteht eine Situation, das sage ich in dem Buch, die ganz ähnlich ist dem, was Ende der 60er Jahre unter der Großen Koalition in Deutschland bestand. Also es ist eine ganze Menge an Missbehagen an einer ganzen Reihe von Entwicklungen gab, die aber in der offiziellen Politik nicht artikuliert wurden. Und an der Stelle setzen dann soziale Bewegungen ein. Soziale Bewegungen sind Situationen, sind Menschen, die jetzt nicht unbedingt Makroökonomie studiert haben und den Experten von Herrn Draghi mit einem perfekten Plan zur Abwicklung, was weiß ich, der italienischen Bankenkrise entgegentreten können. Herr Draghi wird sowieso immer sagen, es gibt überhaupt keine Alternative. Was wollen Sie hier? Ja? Und dann kommt so eine Situation, wo es ganz erstaunlich ist, dass wenn sich da ein paar Leute zusammentun und einfach nur sagen, wir haben die Nase voll, also in den Jados, ja, in Spanien, plötzlich horchen alle zu. Plötzlich tun sich dann doch bestimmte Möglichkeiten auf, die vorher ständig geleuchtet wurden.
Also im Grunde ziviler Widerstand, auch ziviler Ungehorsam?
Naja, also wie man das nur einzeln macht, ich bin ja nicht Ihr Stratege, aber Sie müssen, Sie haben eine sehr wichtige Funktion. Ich glaube, dass wir zunehmend lernen werden, dass wir es mit der Globalisierung zu weit getrieben haben.